Einfach besser essen. Sascha Waleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Waleczek und ich bin vom Beruf Ernährungstherapeutin. Was ich aber am liebsten tue, ist Ernährung erklären. Also euch erklären die Zusammenhänge, die Hintergründe, warum etwas wie funktioniert, damit ihr bessere Entscheidungen treffen könnt. Und wir sind im Frühling und die meisten machen einen Frühjahrsputz und wir sind in der Fastenzeit. Und da ist eines der Themen, das dann immer wieder auftaucht, Detox, entgiften, entschlacken, den Körper reinigen. Und die Frage ist, braucht der Körper einen Frühjahrsputz? Und wenn ja, wie macht man das? Und deswegen gehen wir mal der Reihe nach alle Dinge durch. Sie muss man entgiften? Speichern wir Gifte? Wie entgiftet man? Was sind Schlacken? Was bringen Fastenkuren oder Saftkuren und solche Dinge? Und was hat das alles mit dem Abnehmen zu tun? Gehen wir es an. Muss man eigentlich aktiv entgiften? Also wir wissen, wir müssen uns aktiv die Zähne putzen und wir müssen aktiv essen und wir müssen aktiv auf unsere Hygiene achten. Aber müssen wir auch aktiv entgiften oder macht es der Körper von alleine? So wie den Blutdruck und die Fingernägel wachsen lassen. Und die gute Nachricht ist, wir müssen nicht aktiv entgiften. Das macht der Körper ständig und immer. Und wenn er das nicht tun würde, wären wir tot. Denn der Körper muss die ganze Zeit Dinge, die wir aufnehmen, wieder ausscheiden. Und das machen unsere Nieren und die Leber vor allem, ist für die Entgiftung zuständig. Und deswegen ist es ganz wichtig, er braucht nicht aktiv entgiften. Aber die Frage ist trotzdem, kann man das irgendwie trotzdem verbessern, was die Leber da so aufführt? Speichern wir Giftstoffe überhaupt oder gehen die eh nur durch unseren Körper durch? Und vor allem, wie kommen die in den Körper? Erstens einmal, wenn ich hier von Giftstoffen spreche, ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir von Entgiftung reden, dann liegt irgendwie das Wort Giftstoffe auf der Hand. Giftstoffe sind keine Gifte, die eine akute Vergiftung verursachen. Das ist was ganz was anderes und davon reden wir heute nicht. Wenn ich jetzt sehr salopp von Giftstoffen oder Schadstoffen rede, dann meine ich Stoffe, die dem Körper langfristig schaden können, die dort nicht hingehören und die der Körper gerne loswerden würde, wenn er könnte. Ja, also deswegen bitte immer das im Hinterkopf behalten, wir reden hier nicht von akuten Vergiftungen, das ist was ganz anderes. Ganz wichtig ist, wie kommen die in den Körper? Wir atmen sie ein, wir trinken sie, wir essen sie, wir nehmen sie über die Haut auf. Aber was ganz wichtig ist auch, wir produzieren sie eigentlich nicht selber. Ja, es gibt so zwischen zwei Stoffwechselprozessen oft Stoffe, die ein bisschen schädlicher sind, aber der Körper weiß, wie er damit umgeht und wie er die entsorgt. Wovon wir jetzt hier reden, sind Dinge in unserer Umwelt, ich sag mal wie früher das Blei im Benzin, das wir aufnehmen, die dem Körper echten Schaden anrichten können, wenn man sie langfristig in relativ hohen Dosen im Körper hat und die der Körper wieder versucht loszuwerden. Ja? Aber was sind dann eigentlich Schlacken? Und viele Leute glauben, wenn sich diese Schadstoffe im Körper speichern, das sind unsere Schlacken. Das Problem mit dem Wort Schlacken ist, es kommt historisch gesehen von Hochöfen. Also wenn man einen Hochofen hat, und oft wird man ja auch der Körper als kleiner Hochofen bezeichnet, wir verbrennen unser Fett, wir verbrennen Kalorien, also wir sind ein kleiner Ofen, dann ist es so, dass wenn ein Hochofen Dinge verbrennt, dann entsteht dort Schlacken. Das heißt, der muss, damit er ordentlich funktioniert, regelmäßig gereinigt werden. Aber diese Stoffe entstehen im normalen Gebrauch des Hochofens. Also sie gehören zum normalen Prozess dazu. Und deswegen, wenn Fachleute sagen, es gibt keine Schlacken im Körper, meinen sie, es gibt keine Stoffwechselendprodukte, die sich im Körper ansammeln, die der Körper im normalen Prozess produziert und die sich irgendwo ansammeln und die wir regelmäßig wieder entgiften oder loswerden müssten aktiv. Ja, das gibt's im menschlichen Körper nicht. Der kann das alles sehr gut. Alle die Stoffe, die er dazwischen produziert, die vielleicht auch schädlich sein könnten, die im Gleichgewicht zu halten und wieder unschädlich zu machen. Aber was wir schon machen, ist, wir nehmen Dinge aus der Umwelt auf, die uns schaden können. Und nicht alles wird sofort wieder entgiftet. Also nicht wird alles immer sofort ausgeschieden. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt eben die verschiedensten Arten und wir machen das jetzt hier sehr vereinfacht und alles über einen Kamm geschoren. Die Frage ist ja, kommt mein Entgiftungssystem, wie es im Körper funktioniert, dem hinterher, was mein Körper ausgesetzt ist? Oder müsste ich aktiv noch was anderes tun, also um dem zu helfen? Und da gibt es sogenannte Body-Burden-Untersuchungen, wo man einfach Gewebeproben und Blutproben entnimmt und schaut, wie viele Schadstoffe haben diese Menschen im Körper. Und da ist es so, dass es schon Stoffe gibt, die wir einfach haben, quasi in dem Niveau, wie wir der Chemikalie oder dem Stoff ausgesetzt sind. Das heißt, wenn jemand viel mit Spritzmitteln zu tun hat, hat er mehr Spritzmittel im Körper, wie jemand, der wenig mit Spritzmitteln zu tun hat. Also einfach, weil das mehr in der Umgebung ist, hat auch mehr im Körper. Aber was bei diesen Bodyburden-Untersuchungen wichtig ist, was ich so spannend finde, ist, je älter Menschen werden, umso mehr Schadstoffe sind in diesen Gewebeproben drinnen. Und zwar überraschend und erschreckenderweise recht viele. Also auch viele verschiedene. Und da sind eben Stoffe drinnen, die Fertilitätsprobleme machen können, die zu Krebs führen können, die andere Stoffwechselerkrankungen hervorführen können, wie Diabetes und Atherosklerose. Dazu kommen wir später noch. Und das heißt, es sind Stoffe drinnen in unserem Gewebe, teilweise mehr als in der Umgebung jetzt drinnen wäre. Und vor allem, je älter wir werden, umso mehr werden das. Und das ist ein Zeichen dafür, dass der Körper eben vielleicht nicht der Entgiftung hinterherkommt, sondern die Dinge schon sich akkumulieren. Weil, und das ist eigentlich ein bisschen erschreckend, es ist so, wenn Menschen schwanger werden und dann stillen, dann haben die Frauen oder die Menschen, die Kinder gekriegt haben, haben dann weniger Schadstoffe drinnen als Menschen, die gleich alt sind und keine Kinder gekriegt haben und sie nicht gestillt haben. Also leider scheint ein sehr großer Entgiftungsprozess während der Schwangerschaft, der Stillzeit stattzufinden. Aber das heißt, auch wenn der Körper die Gelegenheit hat, diese Dinge loszuwerden, wird er sie los. Also ja, wir haben sie im Körper. Und ja, es scheint unser Entgiftungssystem ein bisschen zu überfordern. Also der Körper kommt nicht immer dem hinterher, was er eigentlich entgiften möchte. Und aber wenn er die Chance hat, wird es los. Und es wäre ja ein guter Hinweis darauf, dass man vielleicht die Entgiftung ein bisschen unterstützen sollte und vielleicht doch hin und wieder entgiften, entschlacken, in Anführungszeichen, um jetzt alle Leute verrückt zu machen, alle Fachleute, entschlacken sollte. Es gibt einige Stoffe, die sind problematisch einfach deswegen, weil wir sie, während sie quasi durch uns durchgehen, also endokrine Disruptoren, wie sie in Weichmachern drinnen sind, werden es nicht an sich im Körper gespeichert, aber solange sie da sind, machen sie Schaden. Und das heißt, es gibt einfach auch Dinge, die wir zwar nicht aktiv entgiften müssten, wo wir einfach dafür sorgen müssen, dass wir sie weniger aufnehmen. Aber worum wir uns jetzt kümmern, ist die Dinge, die der Körper so langsam über die Jahre akkumuliert, die irgendwann mal in einer größeren Menge, weil es einfach viele und viele verschiedene sind, doch Probleme machen könnten. Okay, wo im Körper sind denn diese Schadstoffe? Und die meisten Leute, was ich immer heiße, man muss die Leber entgiften. Die Leber entgiftet, aber in der Leber sind keine Schadstoffe gespeichert. Das ist ganz wichtig. Ja, also die Leber ist unser Entgiftungsorgan, dort findet die Entgiftung statt. Aber die nimmt das Zeug, verpackt es und schickt es weiter. Aber in der Leber ist es, das ist nicht unser Schadstoffspeicher. Auch nicht in den Nieren und ganz wichtig, auch nicht im Darm. Also ihr braucht euren Darm nicht von Schadstoffen reinigen. Ja, die sind dort nicht. Ja, der Darm erneuert sich irrsinnig oft und da ist nichts gespeichert, sondern es geht immer durch. Die Frage ist aber, wo ist es dann im Körper? Es gibt natürlich Gewebe, wo der Körper sich einfach nicht genug schützen kann und es ist dort. Und deswegen findet man zum Beispiel heute Mikroplastik im Gehirn, weil einfach der Körper nicht dafür ausgestattet ist, mit diesem Zeug umzugehen. Und es geht leider auch durch die Blut-Hirn-Schranke durch. Aber grundsätzlich wird der Körper versuchen, Schadstoffe, die er gerade nicht loswerden kann, dort zu speichern, wo sie am wenigsten Schaden anrichten. Und es ist möglichst weit weg von den wichtigen Organen und deswegen im Fettgewebe. Also sehr viele Schadstoffe sind im Fettgewebe. Mir haben Ärzte erzählt, ich wiederhole das nur, was mir erzählt wurde, dass das Fettgewebe von einem starken Raucher und einem Nichtraucher anders ausschaut, schon optisch. Also das erkennt man scheinbar. Ich bin keine Ärztin. Wenn das nicht stimmt, bitte korrigiert es mich. Aber was ich jetzt mal klären will, ist, wie entgiftet eigentlich der Körper? Weil dann, wenn man das ein bisschen versteht, finde ich, dann kann man diese ganzen Entgiftungsprogramme und die Wichtigkeit von irgendwelchen Wundermittelchen besser ein bisschen verstehen. Also, ich habe schon gesagt, das wichtigste Entgiftungsorgan, das wir haben, ist die Leber. Und das ganz Wichtige ist, die Leber hat über 800 verschiedene Funktionen. Und Entgiftung ist nur eine davon. Aber im Gegensatz zum Gehirn, wo man weiß ja, man hat ein Sehzentrum, ein Sprachzentrum im Gehirn und das eine, da ist der Hypothalamus und die Hypophyse und jeder Bereich im Gehirn ist irgendwie, hat das ein Spezialgebiet und ist für was anderes zuständig, ist bei der Leber, sind alle Zellen für alles zuständig. Also es gibt nicht den Alkohol-Leberbereich und den Spritzmittel-Leberbereich und den Hormon-Leberbereich und den Blutzucker-Leberbereich, sondern es gibt nur die Leber. Und das heißt, die Leber versucht auch zu priorisieren, ja, Und deswegen ist zum Beispiel so, wenn Alkohol kommt, dann sagt die Leber, der muss einmal als erstes weg, weil der ist hochtoxisch für uns. Und deswegen ist, je nachdem, was die für Belastung ist oder wenn sehr viel Stress im Körper ist, je nachdem, was gerade gemacht werden muss, muss die Leber priorisieren. Aber sie versucht natürlich 800 Funktionen gleichzeitig zu machen. Und jetzt kommen diese Stoffe, also wenn wir was essen, zum Beispiel geht ja das ganze Blut zuerst einmal vom Darm zur Leber. Und die Leber versucht jetzt einmal die wichtigsten Sachen da rauszuholen, damit es nicht weiter in den Körper geht. Und es gibt zwei Phasen der Leberentgiftung. Und manche Schadstoffe gehen durch Phase 1 rein und werden dann ausgeschieden. Und manche Dinge müssen durch beide Phasen, durch Phase 1 und Phase 2. Und ganz wichtig ist, die müssen miteinander im Einklang sein, weil zwischen Phase 1 und Phase 2 sind Dinge manchmal viel giftiger, als sie vorher waren. Und dann müssen sie möglichst schnell in die Phase 2. Deswegen müssen die möglichst im Gleichgewicht sein. So, und jetzt ist es so, dass diese beiden Phasen brauchen Nährstoffe. Und zwar sogenannte Kofaktoren. Ein Kofaktor ist immer das in der Ernährung, wenn ein Prozess ohne diesen Stoff nicht ablaufen kann. Das ist so wie Benzin ist ein Kofaktor für Geschwindigkeit im Auto. Sehr, sehr einfach ausgedrückt. Also man braucht das Zeug, sonst funktioniert, läuft das nicht, sonst steht der Laden. Ja? Und die Phase 1, ich lese es jetzt mal einfach ab, braucht Vitamin B2, B3, B6, Eisen, Magnesium, Mangan, Molybdän, Zink, außerdem Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Beta-Carotin und Selen. Also eine ganze Reihe von Vitaminen und Mineralien brauchen wir, damit nur dieser erste Schritt funktionieren kann. Die Phase 2, und das ist ganz wichtig, braucht ausreichend Eiweiß, außerdem Schwefel, B6, Folsäure, B12, Magnesium und Selen. Ja, und wenn das nicht da ist, dann steht das. Ja, dann kann es nicht richtig funktionieren. Also die Leber hat einmal die Phase 1, in der Phase 2 wird es quasi verpackt, da wird ein kleines Paket gepackt und dann schickt die dieses harmlos verpackte, den harmlos verpackten Schadstoff mit der Gallenflüssigkeit. Also wenn man sagt die Galle, meinen wir eigentlich die Gallenflüssigkeit. Und die Leber produziert die Galle und die Gallenblase ist nur der Behälter. Also diese Gallenflüssigkeit, die geht in die Gallenblase und dann sage ich, wird immer eingekocht wie Sirup, also wird sie verdickt, da wird sie sehr viel konzentrierter und der Mensch hat eben eine Gallenblase und dann sitzt die Gallenflüssigkeit in der Gallenblase und wartet. Und wartet und wartet und wartet darauf, dass wir Fett essen. Weil neben den schön verpackten Schadstoffen sind in der Gallenflüssigkeit auch andere Dinge, nämlich die Gallensäuren drinnen, die uns helfen, Fett aufzuspalten. Und die brauchen wir, um Fett aufzuspalten. Das heißt, die Gallenblase ist jetzt voller Erwartung da und dann kommt in den Zwölffingerdarm ein bisschen Fett vorbeigeschwommen und dann entleert sich die Gallenblase in den Darm und hilft uns, das Fett zu verdauen. Und die kleinen Schadstoffpakete sind dort mitgelaufen und gehen jetzt mit runter. Und gehen erst durch den Dünndarm durch, alles bestens, da werden sie ignoriert, weil sie sind schön verpackt. Und kommen jetzt in den Dickdarm. Und der Dickdarm, da bleibt ja, wer sich erinnert, irgendwann haben wir es besprochen, schon mal, ich glaube, bei den Ballaststoffen oder so, der Nahrungsbrei bleibt relativ lang im Dickdarm, meistens 12 bis 18 Stunden kann das dauern. Und dort wird jetzt aus dem Rest, der noch da ist, den Ballaststoffen und so, werden jetzt für uns nützliche Stoffe hergestellt von den Darmbakterien. Es wird also fermentiert. Aber dann am Ende des Dickdarms versucht der Körper jetzt zu recyceln, weil er sagt, also da ist sehr viel Wasser drin, so ein Nahrungsbrei ist ja sehr flüssig, das Wasser holen wir uns raus und wir holen uns noch Salz raus und wir holen uns alles, was wir noch verwenden können. Unter anderem die Gallensäuren. Wir versuchen also dieses Cholesterin und das drinnen ist nochmal zu recyceln, damit wir nicht zu viel verschwenden. Und das nennt man den enterohepatischen Kreislauf. Das heißt, vom Ende vom Dickdarm geht es wieder zurück zur Leber. Und jetzt haben wir ein Problem. Wenn nämlich das Mikrobiom nicht so ideal ist, dann kann das sein, dass manche Bakterien diese Schadstoffe, die so hübsch verpackt waren, wieder auspacken, dekonjugieren, sagt man. Und daraufhin liegen die wieder frei im Darm. Und damit können sie wieder aufgenommen werden. Und dann werden sie am Ende vom Dickdarm wieder aufgenommen und landen schon wieder in der Leber. Das heißt, man schickt da dauernd die gleichen Schadstoffe im Kreis. Die Leber versucht, sie loszuwerden. Wir schicken sie nach unten. Das Mikrobiom packt sie wieder aus. Wir schicken sie wieder zurück. Also das kann auch ein Problem sein. Aber was wir gelernt haben, also Phase 1 braucht irrsinnig viele Vitamine und Mineralien. Phase 2 braucht Vitamine, Mineralien, aber auch viel Eiweiß. Dann brauchen wir ausreichend Fett, damit das Ding sich überhaupt entleert. Und dann brauchen wir genug Ballaststoffe, damit wir ein gutes Mikrobiom haben, damit die das nicht auspacken. Okay, was bedeutet das für Saftkuren? In den Saftkuren habt ihr, wenn es gut geht, Vitamine und Mineralien drinnen. Ballaststoffe wird schon sehr eng und es ist kein Eiweiß da. Dann habt ihr kein Fett. Das heißt, es wird schon einmal nicht optimal verpackt. Die Phase 2 wird vielleicht Muskeleiweiß dafür verwendet, aber ihr habt keinen Eiweißspeicher im Körper, also das wird relativ schnell eng. wahrscheinlich baut ihr dann dafür Muskeln ab, aber ihr habt diese anderen Nährstoffe, so wasserlösliche Vitamine, die haben keinen Vitamin-B-Speicher für 6 Monate irgendwo in unserem Körper. Das ist alle paar Tage, das wird relativ schnell aufgebraucht und ausgeschwemmt. Ja? Wir haben keinen großen Zink- oder Eisenspeicher, Eisen haben wir schon ein bisschen, aber wir haben also nicht diese großen Vitaminspeicher, die irgendwo herumliegen, sondern wir haben Fettgewebe und unsere Muskeln und das, was halt jetzt gerade da ist. Aber vor allem, wenn im Darm kein Fett vorbeikommt, entleert sich diese Gallenblase nicht wirklich. Und dann kann es auch nicht wirklich gut raus. Aber dann, und dann weiter unten füttern wir unser Mikrobiom nicht, weil wir ihnen keine Ballaststoffe geben. Und damit, finde ich, ist schon diese Saftkuren oder auch Fastenkuren zur Entgiftung, wo einfach zu wenig kommt, um die Entgiftung effektiv zu unterstützen, sind als Entgiftungsmethode, finde ich, erklärt sich von alleine. Es ist so, wir haben ja vorher gesagt, wir haben relativ viele Schadstoffe. Also wenn wir Schadstoffe im Körper gespeichert haben, sind sie oft auch im Fettgewebe gespeichert. Und das heißt, wenn wir abnehmen, wird relativ viel davon mobilisiert. Das wäre also genau der Moment, wo wir die Entgiftung unterstützen sollten. Aber wenn ihr fastet oder Saftkuren macht, unterstützt ihr das nicht. Ja, also der Körper tut sich eigentlich schwerer als vorher. Ich habe auch vorher gesagt, um dieses Thema Darmsanierung kurz anzusprechen, wir speichern keine Schadstoffe im Darm. Da sind keine irgendwelche Schlacken, die dort herumsitzen. Das sind alles immer Mythen, die man da hört. Und ich vergleiche immer unseren Darm mit einem Seerosenteich. Der Unterschied zwischen einem Seerosenteich und einem Swimmingpool. Und ein Swimmingpool muss man einmal im Frühjahr und vielleicht nochmal im Herbst mal ordentlich schrubben mit dem Kercher. Dampfdruckstrahl, wie man das heißt. Also ordentlich richtig durchschruppen und sauber machen. Hygiene, ja, Frühjahrsputz. Aber ein Seerosenteich, da geht er nicht jedes Jahr mit dem Kercher durch und sagt, jetzt wird er mal ordentlich umgegraben, alles ausgeräumt und dann haben wir einen Monat später einen schönen Seerosenteich. Nein, wenn ihr einen Seerosenteich habt, der beim Kippen ist und nicht so ideal ist und es sind vielleicht ein bisschen Unkraut oder irgendwelche Schädlinge drin, dann arbeitet ihr vorsichtig mit dem richtigen Dünger und ein bisschen hier mit den Nützlingen und ihr versucht das langsam ins Gleichgewicht zu bringen, aber ihr geht da nicht brutal rein. Und deswegen ist es auch so, dass ich das Wort Darmsanierung nicht mag. Also es gibt sicher Leute, die eine Darmsanierung brauchen, die haben so schwere Symptome, das gehört auf jeden Fall in ärztliche Hände. Ja, dann hast du echte Symptome. Aber die normalen, der Normalsterbliche, der hier so rumläuft und ein bisschen zu viel Kilos auf den Hüften hat und ein bisschen müde ist und ein bisschen gestresst ist und ein bisschen schlecht schlaft und der seine durchschnittliche Ernährung hat, der muss die Verdauung verbessern, aber nicht den Darm sanieren. Ja? Und vor allem muss der Darm nicht gereinigt werden. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt ist die Frage, okay, wir speichern das Zeug, wir wissen, wie wir es unterstützen können, aber was hat das Ganze mit dem Abnehmen zu tun und warum rede ich überhaupt über Abnehmen bei Detox? Ja? Ich habe, wenn ich gerade von Detox rede, einer meiner ersten Online-Kurse waren damals die Detox Days, das ist über 10 Jahre her. Und ich habe sie offline genommen, einfach deswegen, weil leider durch dieses ganzen Basenfasten, das muss ich auch noch erklären, und Saftkuren und dieses, und jeder redet von Entgiften. Und das meiste ist einfach unhaltbarer Blödsinn. Das hat quasi mein Programm, obwohl ich da über Entgiftung so rede, wie ich jetzt rede und einfach erkläre, welche Nährstoffe man braucht, einfach in ein sehr schmuddeliges, unseriöses Eck gestellt, dass ich gesagt habe, ich will nicht mit diesen Menschen verglichen werden. Was wir hier machen, ist seriös und Entgiftung findet immer statt. Aber was wir dort in dem Programm gemacht haben, ist erstens, ich erkläre, wie das funktioniert. Und zweitens, wir haben einen Speiseplan zusammengestellt, der eben diese Nährstoffe optimiert und dafür also genau, alle diese Dinge, die man dafür braucht, drinnen hat. Das besprechen wir noch gleich. Aus dem Grund habe ich es offline genommen. Die Speisepläne gibt es noch. Und zwar für alle, die Vollmitglieder bei uns sind. Also nicht nur die App haben, sondern auch die andere Mitgliedschaft und die App. Findet ihr die fertigen Speisepläne der Detox Days in der App, wenn ihr wollt. Aber okay, zurück zu Abnehmen und Entgiften. Weil ihr wisst, die meisten meiner KundInnen kommen eben zum Abnehmen zu mir. Es geht immer ums Wohlfühlgewicht oder das Wunschgewicht. Ich habe vor vielen, vielen Jahren Kurse in der Therme Leupersdorf gemacht in Österreich und das waren so mehrtägige Kurse und da war einer zum Entgiften. Und ich frage meine TeilnehmerInnen immer am Anfang, was sie sich wünschen oder erwarten von den paar Tagen zusammen. Und ich gehe die Gruppe so durch und sage, ja, das petzt gerne aus diesem Wochenende. Und dann sagen die, ja, 1-2 Kilo weniger. Und ich so, okay. Und jeder wollte abnehmen. Und ich so, ja, aber der Abnehmkurs war letztes Wochenende. Wir reden jetzt über Entgiftung. Es hat ja eigentlich nichts mit dem, das eine nicht mit dem anderen irgendwas zu tun. Aber in unseren Köpfen ist es irgendwie so ein Schlacken und die Schlacken aus dem Körper, dann wiegt man weniger oder keine Ahnung oder abnehmen wird einfacher. Ich weiß es nicht, wo das in den Köpfen herkommt, aber eigentlich habe ich festgestellt, fast alle, die bei mir landen und über Giften reden, nennen, das ist eigentlich ein anderes Wort für ich will abnehmen. Aber wäre Entgiften überhaupt fürs Abnehmen wichtig? Und da gibt es viele, viele Studien. Wenn ich jetzt Spritzmittel sage, ist ein sehr dehnbarer Begriff, aber also Spritzmittel für Obst und Gemüse zeigen, dass wenn man dem viel ausgesetzt ist, das ist ein direkter Zusammenhang und ein Mechanismus zu Übergewicht und Adipositas. Diese Stoffe können unseren Zuckerstoffwechsel, unseren Fettstoffwechsel stören. Sie können bei einer Fettleber beitragen. Sie können zu einer systemischen Entzündung, dieser Silent Inflammation, also der Gefäßentzündung beitragen. Sie können Cholesterin erhöhen. Atherosklerose, das sind diese Ablagerungen in unseren Arterien, die dazu führen können, dass wir einen Herzinfarkt bekommen können. Sie können zur Atherosklerose beitragen. Ja. Und das ist, finde ich, das Traurige dabei, wenn der Fötus im Bauch der Mutter diesen Stoffen in höheren Dosen ausgesetzt ist, kann es zu einer lebenslangen Störung des Stoffwechsels führen. Es ist nicht genetisch, aber trotzdem wird das Baby damit geboren. Und das klingt jetzt alles wahnsinnig dramatisch, aber ich möchte trotzdem nochmal sagen, weil ich über Spritzmittel geredet habe, und das ist nur eine Gruppe, wir haben ganz viele Gruppen, die über Kosmetika und Dinge in unseren Stoffen und der Kleidung und überall nehmen wir diese Sachen auf und im Straßenverkehr und die Autoabgase, da gibt es die verschiedensten, aber wenn ihr Angst vor Spritzmitteln habt, müsst ihr immer dran denken, alle Studien, die dazu gemacht werden, dass Obst und Gemüse gesund ist, machen keinen Unterschied, ob Bio oder nicht Bio. Selbst wenn die Leute eben das normale, unter Anführungszeichen, gespritzte Obst und Gemüse gegessen haben, war es wesentlich gesünder für sie, als kein Gemüse zu essen. Also das ist nicht so, ich will euch jetzt überhaupt keine Angst machen, ja, sondern ich muss sagen, wir sind dem ausgesetzt und ja, wir sollten unseren Körper ein bisschen unterstützen, dass er sie los wird. Ich will nur keine Angst machen, dass ich sage, um Gottes Willen, alles ist vergiftet, wir müssen unbedingt alle entgiften und uns vor diesen Sachen schützen. Und sicher ist es besser, wenn wir die Aufnahme reduzieren, da bin ich total dafür, und unser Obst und Gemüse gut waschen und vermehrt Bio essen. Und ja, langfristig in größeren Mengen konsumiert, können sie zu diesen Krankheiten beitragen. Nämlich auch, weil sie unsere Hormone stören. Viele dieser Stoffe sind sogenannte endokrine Disruptoren. Endokrin heißt hormonell, Disruptoren heißt Störer, sind hormonelle Störer. Und die können eben, weil Hormone sind ja nicht nur Sexualhormone, also nicht nur Fruchtbarkeit und unser Zyklus, sondern hormonell heißt auch, dass sie unser Hunger- und Sättigungsgefühl und diese ganzen anderen Sachen stören. Und das nennt man sogenannte obesogene Stoffe. Obesogens ist also obesogen, so wie Obesity, so wie Adipositas. Also das sind Stoffe, die dazu beitragen können, dass du zunimmst oder das Abnehmen schwieriger wird. Und es gibt einige Experten, die sagen, das ist die Haupterklärung für das weltweite Übergewicht, weil wir so vielen Stoffen ausgesetzt sind. Kann ich nicht beantworten, ob das der Hauptgrund ist. Ich bin überzeugt davon, es spielt eine Rolle, aber es ist sicher nicht der einzige Grund. Und vor allem, es gibt uns relativ wenig Macht über unseren Körper, wenn wir nur sagen, ja, die Umwelt, ich kann nicht anders, es tut mir leid. Also, was ganz wichtig ist, wenn ihr abnehmen wollt, ist der andere Zusammenhang mit Abnehmen, ist Abnehmen, wenn ihr abnehmt und ihr habt Schadstoffe im Fett gespeichert, habe ich schon vorher gesagt, werden die dadurch mobilisiert und der Körper muss sie loswerden. Ja? Und je besser der Körper da versorgt ist, umso leichter tut er sich mit dem Loswerden. Und was ich noch nicht erklärt habe, ist, ich habe gesagt, ja, die speichern sich über die Zeit und der Körper versucht, sie loszuwerden. Aber gibt es Studien, die zeigen, dass wenn man gewisse Nährstoffe zuführt, dass es dann die Menge im Körper gesenkt wird? Und die gibt es für einzelne Nährstoffe, so wie für Selen und solche Sachen. Gibt es so kleinere Studien, die zeigen, okay, man hat Kindern, die einen bestimmten Schadstoff hatten, den hat man gemessen und die hatten eine selenarme Ernährung, dann hat man Selen gegeben, dann ist der Schadstoff gesunken. Also den Zusammenhang zwischen Nährstoffen und dem Senken der Menge im Körper, die gibt's, aber es gibt keine riesigen Studien über viele Populationen. Also, was heißt denn das jetzt? Also wir haben festgestellt, der Körper entgiftet immer, aber er braucht für richtiges Entgiften, braucht er viele Vitamine, Mineralien und vor allem auch Eiweiß. Und das heißt, und Ballaststoffe, damit es ordentlich ausgeschieden wird, und wir müssen genug Fett essen, damit die Galle sich entleeren kann. Und das heißt, wir brauchen eine Ernährung, die dem Körper möglichst alles gibt. Wenn ihr was esst, esst ihr jeden Tag auch B-Vitamine in irgendeiner Form, mehr oder weniger. Aber wenn ihr sehr gestresst seid und es verbraucht B-Vitamine, dann muss der Körper jetzt priorisieren. Dann muss er sagen, okay, tun wir jetzt entgiften oder tun wir jetzt den Stress umgehen, und alles frisst Kofaktoren, ja. Wir brauchen das alles. Und Stress vor allem zum Beispiel ist eine Überlebensreaktion. Das heißt, immer wenn du gestresst bist, versucht der Körper, vor einem Säbelzahntiger davonzulaufen. Er sagt, wenn wir jetzt diese Situation nicht überleben, sind wir in 5 Minuten tot. Und es ist immer wichtiger, als einen Schadstoff, der kumuliert über die Jahre vielleicht ein Problem werden könnte, zu entgiften. Also gerade diese Sachen, das heißt, den Körper möglichst gut zu versorgen, dass er für alle seine Aufgaben genug Nährstoffe hat, wäre wichtig. Also, das Erste, das Einfachste ist natürlich bei der Strategie ist, wir wollen ja einfach besser essen, ist die Aufnahme vermeiden. Ja, natürlich, wenn ich das vermeiden kann und ich kann mehr Bio essen und ich kann mein Obst und Gemüse besonders gut waschen und solche Sachen, hilft das schon mal. Gewisse Kosmetika, es gibt verschiedenste Strategien, die Aufnahme zu vermeiden. Da bin ich keine Expertin, wenn es was das Nicht-Essen betrifft, sage ich gleich. Und wie gesagt, auch gespritztes Obst und Gemüse ist gesünder als kein Obst und Gemüse. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, und dann brauchen wir, ich habe gesagt, B2, B3, B6, B12, Eisen, Magnesium, Mangan, Molybdän, Zink, A, Vitamin A, C, E, Beta-Carotin, Selen, Eiweiß und Schwefel. Wie kriegt ihr das? Ganz einfach, indem ihr vielseitig esst und vor allem schaut, dass ihr von den folgenden Nahrungsmittelgruppen regelmäßig oder möglichst täglich was drinnen habt. Die Liste gibt es natürlich auch wieder in den Shownotes. Also wir brauchen ausreichend Eiweiß, nicht nur für Muskeln, auch für die Entgiftung. Ja, auch unser Immunsystem, unser Gehirn. Alles braucht Eiweiß. Wir haben mehrere Eiweißfolgen, die können wir euch auch verlinken. Wie viel Eiweiß braucht ihr, damit ihr wisst, woher ihr das kriegt und wie viel ihr braucht. Kohlgemüse haben eine ganz spezielle irgendwie Funktion im Körper. Ich muss immer so lachen. In meinem ersten Jahr meiner Ausbildung damals hat mein Professor, das war ein Scherz natürlich, aber er hat gesagt, wenn Sie am Ende Ihre Abschlussprüfung machen, sage ich Ihnen gleich, die Antwort ist immer Zink oder Brokkoli. Und was er damit gemeint hat, ist, und das finde ich noch immer lustig, aber es ist wahrscheinlich ein Insider-Witz, ist, wenn wir reden, was können Sie machen, um die Herzgesundheit zu verbessern? Brokkoli. Was können Sie machen, um die Konzentration zu erhöhen? Brokkoli. Was können Sie machen, um die Entgiftung zu unterstützen? Brokkoli. Es ist total egal, das Immunsystem, Brokkoli. Die Verdauung, Brokkoli. Zink ist eben das andere Ding. Zink ist, ich glaube, in über 300 verschiedenen Prozessen im Körper beteiligt. Fruchtbarkeit, Haut, Herz, Gehirn, Immunsystem, ist völlig egal, Zink. Zink hilft immer. Das heißt übrigens nicht, dass ihr jetzt einzelne Zinktabletten nehmen sollt. Ja? Weil Mineralien sind in einem sehr fragilen Gleichgewicht zueinander im Körper. Und wenn ihr zum Beispiel zu viel Zink nehmt, dann drängt ihr euer Kupfer aus dem Körper und Kalzium und Magnesium. Die hängen alle so zusammen. Also ich bin kein Befürworter von einzelnen Mineralien. Außer wir haben einen Mangel, wie zum Beispiel bei Jod oder bei Selen. Also Kohlgemüse. Und Kohlgemüse ist nicht nur Brokkoli. Das ist jeder Art von Kohl, wenn ihr an Wirsing oder Weißkohl oder Spitzkohl denkt. Aber auch Kohlrüben, also gewisse Rüben oder Kohlrabi, ist auch alles Kohlgemüse. Alles in dieser Richtung ist wunderbar für uns und hilft Unterstützung. Eier, Knoblauch und Zwiebel, weil sie Schwefel enthalten. Eier haben aus dem Eiweiß. Zitrusfrüchte für die Antioxidantien und das Vitamin C, Beeren, Trauben. Gewisse Kräuter. Und Gewürze haben auch sehr gute Eigenschaften wie Rosmarin, Koriander und Kurkuma. Das heißt einfach, wir sollen viel Würze und Kräuter und Gewürze verwenden. Das hat alles seinen Zweck und ist wunderbar. Grüne Blattgemüse, also grünes Blattgemüse wie Löwenzahn, Rucola, Vogelsalat im Frühling. Alles, was dunkelgrün ist, Wirsing gehört da auch dazu. Da ist dann Kohl und grünes Blattgemüse. Dinge, die uns Mineralien, aber auch Ballaststoffe liefern, wie eben Nüsse und Kerne, vor allem Walnüsse und Leinsamen. Spargel soll ein bisschen helfen. Das ist nicht der Geruch, den er macht. Ganz wichtig, der Geruch hat nichts mit Entgiftung zu tun, aber er soll helfen. Und Hülsenfrüchte, weil sie Eiweiß liefern und Ballaststoffe, also Bohnen, Linsen und Sojaprodukte. Das klingt jetzt kompliziert und natürlich ist es super, wenn ihr von jeder dieser Gruppe irgendwas jeden Tag am Speiseplan habt. Die Wahrheit ist, ich mache mir ganz einfach und ich sage, macht sie Fastformel. Schaut, dass ihr viel Vollkorn esst statt Weißmehl wegen der Ballaststoffe und da viel Vitamine und Mineralien. Dann habt ihr ausreichend Eiweiß, ihr habt ausreichend Ballaststoffe, ihr habt ausreichend Fett, ihr esst mehrfach am Tag, sodass sich mehrfach am Tag die Gallenblase entleeren kann. Und dann schaut ihr, dass ihr nach und nach mehr Vielfalt und Varianten reinbringt, dass ihr nicht immer nur Äpfel und Bananen und grünen Salat und Tomaten esst, sondern auch mal andere Gemüsesorten und Obstsorten drinnen habt. Und nach die Ernährung zu verbessern und da mehr Vielfalt reinzubringen, tut ihr extrem viel für eure immerwährende Entgiftung. Und ja, ich habe eben, wie schon erwähnt, mal Speisepläne zusammengestellt, die von all diesen Gruppen quasi für 7 Tage jeden Tag was drinnen hatten. Und es ist sicher mal lustig, das zu machen, aber um das anzukurbeln, das spricht sicher einiges dafür und viele mögen das gerne meiner TeilnehmerInnen, um das im Frühling mal zu machen und mal wieder so eine Clean Week oder so zu machen. Ich hoffe, ihr hört meine Anführungszeichen, die nur im Audio dabei sind. Das muss man nicht machen. Es reicht völlig, sich ausgewogen und immer wieder besser und vielfältiger zu ernähren, solange alle diese Lebensmittel, die ich gerade erwähnt habe, regelmäßig dabei sind. Aber wer diese Speisepläne haben will, im Faustformel 3S, also erstens mal in meinem Online-Programm lernt ihr die Faustformel und lernt, wie ihr sie nach und nach in eurem Leben umsetzt. Und das heißt deswegen 3S, weil es drei Schritte sind. Der erste Schritt ist mal, Heißhunger auf Süßes abzustellen. Dann kümmern wir uns um die Sättigung und dann machen wir die guten Gewohnheiten für immer. Und da lernt man eben nach und nach, die Faustformel immer besser in seinem Leben zu integrieren. Aber da ist auch die Foodplan-App dabei. Die kann man auch getrennt buchen. Aber nur, wenn ihr volles Mitglied seid, habt ihr auch die fertigen Speisepläne dabei. Und da wären die alten Detox-Pläne, wenn es euch interessiert, auch dabei. Okay, wir haben also ausgewogen und vielfältig öfters essen, damit die Gallenblase sich mehrmals am Tag entleeren kann. Und dieses Fett, ich möchte es nochmal betonen, das ist nicht viel, das ihr da braucht. Also ihr braucht 11 bis 15 Gramm sind die Schätzungen pro Mahlzeit, damit sich die Gallenblase wirklich entleert. Das ist im Normalfall ganz wenig. Das sind 2 Teelöffel oder irgend sowas. Ja, also das ist ganz, ganz wenig Fett eigentlich, ein bisschen Butter. Aber für die Frauen, die viel auf Diät sind und die essen in der Früh ein Knäckebrot mit Hüttenkäse und ohne Butter, da ist zu wenig Fett drinnen. Ja, da wird sich die Gallenblase nicht entleeren. Und für alle Intervallfastlerinnen, die eben nichts essen, die nur in einem 8-Stunden-Fenster essen, nur in diesem 8-Stunden-Fenster, nur wenn ihr ausreichend esst, wird sich die Gallenblase wirklich ordentlich entleeren. Also wirklich so substanziell. Das heißt, ich komme immer wieder darauf zurück, esst mehrmals am Tag, esst normale Mahlzeiten, esst ausreichend Fett. Niemand muss sich bemühen, besonders viel Fett zu essen. Ja, also das ist jetzt nicht so, wir sollten mal genau über Fett reden. Aber eben, es ist nicht gut, null Fett zu essen, wegen unserer Leber. Also ausgewogen, öfters am Tag, vielfältig, grünes Blattgemüse, Kohlgemüse, Ballaststoffe. Und ich sage immer, am einfachsten macht die Faustformel. Ich verlinke euch das wie immer in den Shownotes. Ich vermute mal, dazu wird es jetzt viele Fragen geben. Wir werden bald wieder eine Fragenfolge machen. Also wenn ihr Fragen habt zu all diesen Dingen, bitte schickt mir eure Fragen an podcast@faustformel.com. Und ich freue mich auf eure Fragen und aufs nächste Mal. Baba!